Deutschlandfunk, Kultur heute.
Was der beschlossene Berliner Nachtragshaushalt für die Hauptstadtkultur bedeutet, das hören Sie am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Zuerst aber zu vielleicht der Tagesnachricht. Kurt Krömer und Mary Rose, sie tun es. Happe Kerkeling und Michelle Obama auch. Warum also nicht Angela Merkel? Erinnerungen veröffentlichen. Und die liegen unter dem Titel Freiheit seit heute vor, auf 700 Seiten. Nicht nachtragend, kein Geheimnis preisgebend, ohne Fehler zuzugeben. Wir zählen bei Kultur heute nicht die Stellen, wo von ihrem Freund, dem Schauspieler Ulrich Mattes, die Rede ist oder was sie in den Pausen bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth mit Ex-Ministerpräsident und Innenminister Horst Seehofer besprochen hat, sondern Fragen nach dem Genre Memoiren.
Dieses Buch erzählt eine Geschichte, die es so nicht noch einmal geben wird. Schon, weil es den Staat, in dem ich 35 Jahre gelebt habe, seit 1990 nicht mehr gibt. Wäre sie einem Verlag frei erfunden als Roman angeboten worden, hätte man sie abgelehnt, sagte ein Gesprächspartner Anfang 2022 zu mir, wenige Wochen nach meinem Ausscheiden aus dem Amt als Bundeskanzlerin. Er kannte sich mit solchen Fragen aus und freute sich, dass ich mich entschlossen hatte, dieses Buch zu schreiben. Und zwar genau wegen seiner Geschichte.
Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, habe ich darüber gesprochen. Mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Assmann, hat sie die Theorie vom kollektiven, vom kulturellen Gedächtnis entfaltet. Memoiren sind also keine Autobiografie, kein Sachbuch. Was ist das für ein Genre?
Memoiren sind sicher eine Form von Autobiografie, aber eine sehr, sehr spezielle. Die übliche Form der Autobiografie sind eigentlich die Erinnerungen. Die Erinnerungen sind auch exemplarisch, sind auch für andere wichtig. Und das ist ein Genre, das übrigens in dem Buch von Frau Merkel auch genannt wird. Erinnerungen 1954 bis 2021. Von Memoiren ist da eigentlich gar nicht die Rede.
Welche Funktion hat so etwas fürs kollektive Gedächtnis? Was wird da erinnert oder anders gesagt zur Erinnerung freigegeben?
Also ich finde dieses Spannungsfeld zwischen Memoiren und Erinnerungen sehr, sehr spannend. Denn wenn wir von den Erinnerungen zu den Memoiren übergehen, dann merken wir, das ist eine ganz spezielle Form von Erinnerung. Eine Erinnerung, die aus dem Zentrum der Macht kommt und die eigentlich ganz stark männlich geprägt ist von der Gattung her. Also es sind Staatsmänner bisher, vor allem die Memoiren schreiben und keine Staatsfrauen. Sie haben einen verbindlichen Ton, weil sie sehr repräsentativ dastehen. Sie stehen für den Staat. Die Erinnerungen dagegen sind die Artikulationen, die Rückblicke von Zeitgenossen. Die sind immer sehr stark individuell. Sie geben ein Lebenszeugnis wieder und vor allem, ganz wichtig, immer eine Perspektive. Und das macht sie auch interessant. Aber die Memoiren sind viel verbindlicher, weil sie repräsentativ sind und damit eben auch für unser Geschichtsbild unmittelbar prägend, vorprägend und einprägend. Das wird gelesen, das wird umgesetzt, das wird vielleicht im Schulunterricht eingesetzt.
Sie sind persönlich, individuell, gleichwohl erzählerisch, romanhaft, also wählen damit auch sehr persönlich aus. Sie legen ein bisschen nahe, was und wer wir einmal gewesen sein wollen?
Ja, im Fall der Memoiren, das ganz Besondere, was hier dazu gehört, ist, dass es um Handeln und Deuten geht. Also die Memoiren sind nicht einfach nur Erlebtes wie die Erinnerungen und der Versuch, diesem Erlebten einen Sinn zu geben, das ist ja die Situation, in der jeder Mensch ist, sondern, und jetzt ist das Spezielle der Memoiren, man hat bereits gehandelt und nachträglich deutet man das Handeln. Das heißt, die Staatsmänner und Frauen machen ja Geschichte. Also erst machen sie die Geschichte und dann schreiben sie sie. Und indem sie sie dann nochmal schreiben, drücken sie dieser Geschichte auch nochmal einen Stempel auf.
Sie haben beiläufig was Wichtiges eben gesagt. Sie haben von der Staatsfrau gesprochen. Einer der berühmtesten Memoirenbände umfasst ganze 12 Bände und ist von Winston Churchill. Der war zweimal Premierminister in England und im Übrigen 1953 Literaturnobelpreisträger. Das heißt, das ist ein sympathisch altmodisches Genre eigentlich, die Erinnerung. Wenn ich mir heute in die Bildzeitung gucke, dann sehe ich da Angela Merkel mit Obama, mit Putin, mit George Bush und mit dem Asylbewerber aus Syrien. Memoiren sind heute wesentlich medial gestützt, fotogestützt. Bleiben am Ende nur Fotos?
Das Wort von der Geschichte oder wer an der Geschichte teilhat, zunächst einmal, das ist ja auch sehr, sehr weit verbreitet inzwischen. Man spricht ja davon, dass ein Fußballer, wenn er ein gutes Tor schießt, dass er Geschichte gemacht hat, ja. Und dass er sich in dieser großen Geschichte sozusagen auch mit aktiv an dieser Geschichte beteiligt. Wir haben ein sehr interessantes Bild der Zugänglichkeit des Geschichtemachens inzwischen. Und deswegen hat sich das sicher sehr stark pluralisiert, was wir uns heute unter Geschichte vorstellen.
Also Oliver Kahn hat mit 35 seine Lebenserinnerungen geschrieben, ne? Unter dem Titel Nummer 1.
Ja, in gewisser Weise verallgemeinert sich das Konzept der Memoiren. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass im Falle der Memoiren der Staatsmänner, der öffentlichen Personen, natürlich der Blick zurück als ein verbindlicher Blick gemeint ist und man an dem Blick auch nicht vorbeikommt. Und je stärker er mit dem Machtzentrum verbunden ist, desto stärker wird dieser Blick dann auch weiterreichen.
Das heißt, Erinnerungen werden nicht nur für einen selber und eine interessierte Leserschaft, sondern auch für die Geschichte geschrieben, ne?
Ganz richtig. Und während die Erinnerungen primär, würde ich sagen, perspektivisch gemeint sind und niemals das allgemein Verbindliche ausdrücken, weil jeder seine eigenen Erinnerungen daneben stellen kann und auch gerade in dem Fragmentarischen, das Individuelle, das Besondere, das Erlebte herauskommt, sind die Memoiren eher dafür da, uns ein verbindliches Gesamtbild zu vermitteln, uns als Teil einer Gesamtgeschichte zu fühlen, in der wir auch unterkommen.
Über Dichtung und Kanzlerschaft. Die Erinnerung von Angela Merkel war das die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. Zur bildenden Kunst. Friedrich Kiesler, das war ein österreichisch-amerikanischer Architekt, der in den 1920er Jahren in Berlin und Paris, später in New York mit Ausstellungsdisplays Architekturvisionen hervortrat. Späterhin wendet er sich der Skulptur und Raumkunst zu. In New York bekommt er dann 1963 Besuch vom Wiener Künstler Walter Pichler. Der machte seit den frühen 1960er Jahren Skulpturen für alternative Wohnräume. Das sieht dann so ein bisschen aus, als hätten Hans Arp und Piet Mondrian eine Wohngemeinschaft. Biomorph, geometrisch, skulptural. Sie entwarfen Möbel und der Postmoderne gaben sie gleich Impulse. Das Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum zeigt das nun, arrangiert vom Berliner Künstlerkollektiv Raumlabor. Durchgegangen ist Georg Imdahl.
Im zentralen Saal dieser Ausstellung steht ein riesiges Gebilde, das aussieht wie eine offene Architektur, wie eine Folge luftiger Räume, die sich nach allen Seiten hin fortsetzen ließe und wie eine klassische Komposition von Piet Mondrian in Rot, Gelb und Blau, die hier als monumentale Skulptur vor Augen tritt. Raumstadt nannte Friedrich Kiesler dieses rechtwinklige Rahmenwerk, mit dem er 1925 an einer Pariser Ausstellung für Industriedesign teilnahm und schlagartig bekannt wurde. Das Modell einer schwebenden Stadt blieb Utopie. So nannte man Kiesler auch den größten nicht bauenden Architekten unserer Zeit. Seltsame, gar skurrile Ideen für Häuser und ganze Städte hat in den 1960er Jahren auch Walter Pichler hinterlassen, in Form von messerscharfen Zeichnungen wie auch in Skulpturen aus Beton und Metall, als da wären eine kompakte Stadt mit Klimahülle und ein unterirdisches Gebäude mit ausfahrbarem Kern oder eine Stadt in einer Schlucht, so die Titel dieser sonderbaren Werke. Wie gut sich der Dialog der beiden Künstler macht, zeigt sich auch darin, dass man ihre Werke nicht immer auf den ersten Blick zuordnen kann. Es sind regelrecht verwobene Visionen, wie es im Katalog heißt. In der Ausstellung werden sie verbunden durch ein Design des Künstlerkollektivs Raumlabor, erklärt Kurator Michael Krajewski.
Also wir wollten nicht einfach nur eine Ausstellung machen, die zwei neu zu entdeckende Künstler vorstellt, sondern wir wollten auch versuchen, deren Ideen zu aktualisieren. Und da bietet sich Raumlabor Berlin an. Das ist eine Gruppe, die immer wieder in unterschiedlichen Zusammensetzungen arbeiten. Und eine dieser Aktualisierungen ist halt die Frage, die, glaube ich, viele junge Architekten oder Bauherren beschäftigt oder beschäftigen soll. Die Nachhaltigkeit. Wie gehen wir mit unserer Umwelt um?
Friedrich Kiesler und Walter Pichler waren Visionäre. Pichler zeichnete Geräte wie einen Glücksanzug, den man sich als Abschirmung gegen die Welt und ihre gesellschaftlichen Zwänge hätte überstreifen sollen. Aber er entwarf auch im Zeichen von Popart und Minimalismus futuristische Sitzmöbel und Beistelltische aus gestanztem Aluminium namens Galaxy. Bei einer UNO-Weltraumkonferenz kamen sie 1968 in Wien zum Einsatz. Ähnliche Möbel von Kiesler aus den 1930er Jahren würde man biomorph nennen. Sie greifen der sogenannten Nierentisch-Ära voraus. Kieslers Ideen verkörpern einen Freigeist, in dem sich Baukunst, Skulptur und Design unauflöslich durchdringen. Einen Namen gemacht hatte er sich auch durch die Zusammenarbeit mit Peggy Guggenheim und ihrer New Yorker Galerie Art of the Century. Hier schuf Kiesler in den 1940er Jahren Ausstellungshöhlen für die Surrealisten und Displays für abstrakte Bilder, die mitten im Raum an schlanken Metallträgern befestigt waren. Dazu Francesco Apuzzo, Mitglied der Gruppe Raumlabor.
Wir haben das Gefühl, dass es nicht mehr möglich ist, visionär zu sein, und in unserem kleinen Agieren würde ich sagen, visionär ist heutzutage eher versuchen, mit Ressourcen anders umzugehen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist, was wir ständig versuchen.
So auch in der Ausstellung im Kaiser-Wilhelm-Museum. Was immer im Depot an Boxen, Stoffen, Teppichen und anderen Materialien verfügbar war, verwendet Raumlabor als Sockel, Raumtrenner oder Wandbehang. Insgesamt eine ungemein anregende Zusammenschau von Künstlern, die dem Funktionalismus in Baukunst und Stadtplanung auf originelle Weise widersprachen. Ihre Ideen sollten dann die postmoderne Architektur wesentlich beeinflussen.
Georg Imdahl über visionäre Räume Pichler und Kiesler in Krefeld. Aufgrund der andauernden Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz, da wächst bei der UNESCO die Sorge um schützenswerte Kulturgüter, insbesondere die zahlreichen Welterbestätten im Libanon. UNOSAT, das ist kein Fernsehsender, sondern das Satellitenzentrum der Vereinten Nationen, dokumentiert das Ausmaß von Kriegsschäden, auch an wichtigen Kulturgütern. In Genf haben nun UNOSAT und UNESCO eine erste Einschätzung der kulturellen Zerstörung vorgelegt, über die Katrin Hondl berichtet.
So this is a Baalbek and at this site it's possible damage.
Michel de Grouchy sitzt in Genf am Computer und zeigt auf ein Satellitenbild vom 11. November. Baalbek, die UNESCO-Weltkulturerbestadt im Libanon. Possible damage, möglicherweise beschädigt, lautet das Urteil der Kulturerbe-Expertin von UNOSAT, dem Satellitenzentrum der Vereinten Nationen. Baalbeks römische Tempelanlagen mit der Ruine des Jupiter-Heiligtums und seinen berühmten freistehenden Säulen sind auf dem Satellitenfoto weiß umrahmt. Direkt darunter ist eine diffus wirkende graue Fläche zu erkennen.
Down here you can see that there's something that looks a bit messy.
Was da so ein bisschen chaotisch aussieht, das sind Staub und Trümmer, sagt die Bildanalytikerin von UNOSAT. Da stand mal ein Gebäude, das zerstört wurde. Was wir am Weltkulturerbegelände selbst sehen, innerhalb der weißen Umrandung, ist so ein grauer Bereich, also verstreuter Staub und Trümmer. Wir ordnen das als mögliche Schäden ein, denn soweit wir das auf dem verpixelten Satellitenbild erkennen können, sehen die Tempelsäulen aus wie vorher. Da müsste jetzt jemand vor Ort nachschauen. Ich sehe das Potenzial für mögliche Schäden.
I cannot see any damage, but I can certainly see the potential, so it's possible damage.
Sagt die UNOSAT-Expertin. Nur vor Ort nachsehen, wie es um das UNESCO-Weltkulturerbe in Baalbek steht, ist eben kaum möglich. Vor den israelischen Luftangriffen im Libanon mussten sich auch die Hüter der Kulturstätten, Archäologen und Denkmalschützer in Sicherheit bringen. Umso wichtiger sei deshalb die genaue Analyse der Satellitenbilder, sagt Christa Pickert, Direktorin für Kultur und Notfälle bei der UNESCO.
Les gestionnaires de sites sont même partis.
au Liban. Die Verantwortlichen der Kulturstätten im Libanon sind nicht mehr da. Wir nutzen die Satellitenbilder zur Überwachung und Dokumentation, um später, wenn nötig, wieder aufbauen zu können. Vor einigen Tagen hat die UN-Kulturorganisation zusätzlich zu den bekannten 6 Welterbestätten im Libanon 34 weitere Kulturgüter unter speziellen Schutz gestellt. Sie sind nun auf der UNESCO-Liste für besonders schützenswerte Güter. Nach der Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten gilt ein absichtlicher Angriff auf diese Kulturstätten völkerrechtlich als Kriegsverbrechen. Über die 34 libanesischen Kulturgüter, die seit vergangener Woche neu auf der Liste sind, sagt Christa Picat, wurden alle Staaten informiert, die die Haager Konvention ratifiziert haben, also auch Israel. Die exakte Positionierung wurde ebenfalls mitgeteilt. Es kann also vermieden werden, die geschützten Kulturgüter zu beschädigen. Von Israel, sagt UNESCO-Direktorin Christa Picat, habe sie bislang keine Antwort bekommen.
Über Satellitenbilder der Zerstörung berichtete Katrin Hondel. Der Berliner Senat hat den Nachtragshaushalt heute einstimmig beschlossen und damit dann auch die Haushaltssperre aufgehoben werden kann. Betroffen sind von den massiven Einschnitten alle Politikfelder, alle Ressorts. Bis zum 19. Dezember muss das Abgeordnetenhaus nun die Sparmaßnahmen noch verabschieden. Neben Verkehr und Klimaschutz betrifft es insbesondere die Kultur. Wir haben hier wiederholt berichtet. Dort sind Einsparungen von 130 Millionen Euro vorgesehen, was in den letzten Tagen zu breiten Protesten von Kulturbündnissen und zu Schließungsbefürchtungen geführt hat. Preisanpassungen, sprich Verteuerung, Angebotsausdünnung und Jobverlust fürchten nun viele für die Hauptstadtkultur. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Für den Berliner Senat läuft alles nach Plan. Die Berliner Landesregierung beschloss die Änderungen im Haushalt für 2025 und damit auch, wie das 3-Milliarden-Loch gestopft werden soll. Mit Einsparungen in Höhe von 2 Milliarden Euro und 1 Milliarde Mehreinnahmen durch höhere Steuern und Kredite. Änderungen auch an den umstrittenen Kulturkürzungen in Höhe von 130 Millionen Euro könnte jetzt nur noch das Berliner Abgeordnetenhaus bewirken. Dort steht der Haushalt am 5. und am 19. Dezember auf der Tagesordnung. Bis dahin sei noch einiges möglich, meint auch Kultursenator Joe Cialo.
Wir wissen alle, dass dieser Prozess eben noch nicht abgeschlossen ist und wir jetzt nicht von Einzelfällen auf das gesamte Sparvolumen schließen dürfen, da die Gespräche auch noch dahingehend geführt werden, inwieweit Volumen gleich zwar, aber inwieweit rechtliche und technische Aspekte eine Rolle spielen. Insofern ist alles noch im Fluss.
Cialo erklärt im Kulturausschuss des Berliner Landesparlaments, ursprünglich habe der Senat viel höhere Kürzungen in der Kultur geplant. 70 Millionen Euro habe er für die Kultur gerettet.
Der Finanzsenator hat kürzlich die Höhe, die als Einsparungssumme etatisiert war, auf 200 Millionen Euro beschrieben. Insofern ist schon relativ früh von mir und meinem Haus und mit den Listen, die wir eingebracht haben, ein Szenario abgewendet worden, was deutlich schlimmer für die Kultur hätte kommen können.
950 Millionen blieben der Kultur im Jahr 2025, meint Cialo. Das sei immer noch ein Rekord. Davon will sich die Opposition nicht beruhigen lassen. Der grüne Ex-Finanzsenator Daniel Wesener rechnet vor, es handle sich lediglich um 770 Millionen, wenn man Tarifsteigerungen und Inflation einbeziehe.
Wir werden die Kulturmetropole Berlin, so wie sie kennen, in Zukunft nicht mehr vorfinden, wenn das umgesetzt wird. Wir reden hier realita von einer Kürzung in der Kulturförderung von roundabout 20%. Das ist die erste Katastrophe. Die zweite Katastrophe ist, wie es gemacht wurde. Das ist keine kulturfachliche Streichung, sondern das sind Streichungen. Also Rasenmäher ist schon fast verniedlichend. Ich denke da eher an so einen Heuschredder.
Die Kürzungen betreffen alle Bereiche der Kultur, von den drei Opernhäusern über die großen Theater bis hin zum eintrittsfreien Museumssonntag. Der grüne Abgeordnete Daniel Wesener befürchtet, dass nicht nur die Schaubühne Ende kommenden Jahres werde Insolvenz anmelden müssen.
Ist Ihnen klar, dass das Deutsche Theater keine Rücklagen mehr hat, Herr Cialo, weil Sie im Vergangenheit bereits Defizite hatten, Jahresdefizite, die Sie aus diesen Rücklagen ausgleichen müssen? Jetzt kürzen Sie nochmal 3 Millionen plus die 900.000, die als Tarifausgleich fehlen. Das heißt, das Deutsche Theater ist faktisch Ende kommenden Jahres insolvent.
Im Alarmton appelliert Wesener im Ausschuss an Kultursenator Cialo, den Kahlschlag zu stoppen.
Ich kann nur sagen, wir werden alles daran setzen, dass das so nicht kommt. Und wenn Sie noch irgendwas Gutes für die Kultur tun sollen, dann unterstützen Sie uns bitte dabei.
Gestern überreichten Vertreter des Berliner Kulturbetriebs 105.000 Unterschriften an den Kultursenator, ein Protest gegen die Kultursparpläne. Cialo nimmt sie entgegen. Im Abgeordnetenhaus aber sagt er:
Die Erregungstsunamis, die wir hier jetzt erleben, helfen nicht weiter. Wir müssen die Realitäten verstehen, annehmen und für die Zukunft mit den Mitteln planen, die uns zur Verfügung stehen. Nur mit der Wahrheit, nur mit Ehrlichkeit wird es uns gelingen, auch Vertrauen bei den Kulturschaffenden zu finden.
Es läuft auf höhere Eintrittspreise für Ausstellungen, Museen, Konzerte und Theateraufführungen in Berlin hinaus. Der Kultursenator nennt das mehr Eigenverantwortung.
Sebastian Engelbrecht berichtet. Über die Sparbeschlüsse des Berliner Senats sprechen unsere Kollegen in Deutschlandfunk Kultur heute Abend in der Sendung Fazit mit dem Berliner Kultursenator Joe Cialo. In den Kulturmeldungen, die jetzt folgen mit Doris Schäfer-Noske, geht es weiter mit den Auswirkungen der Pläne auf kulturelle Projekte.
Ja, wenn die Sparbeschlüsse des Berliner Senats so umgesetzt würden, dann würde zum Beispiel die Initiative Diversity Arts Culture abgewickelt.
Wir sind zuständig für alle Themen, die sich um Diversität, Antidiskriminierung, Barriereabbau, auch Machtmissbrauch drehen. Und wir beraten die Senatsverwaltung, Kulturinstitutionen, Kulturtätige, machen Weiterbildungsangebote.
Eine Initiative, die sich vor Anfragen kaum retten könne, betont ihre Leiterin Sondrin Mikuse-Aikens. Gestrichen würde damit ein Projekt mit Leuchtturmfunktion in Europa, das auch bereits Nachahmer gefunden habe. Begeisterung gestern Abend in New York, wo die deutsche Miniserie Liebeskind mit einem Emmy ausgezeichnet worden ist. Die 6-teilige Reihe wird über den Streamingdienst Netflix in 90 Ländern gezeigt. In der Mischung aus Krimi und Familiendrama geht es um eine Frau, die einer qualvollen Gefangenschaft entkommen ist und deren Schicksal mit einem ungelösten Vermisstenfall zusammenhängt. Vorlage für die Serie ist der gleichnamige Debütroman von Romy Hausmann, die gestern mit dem Filmteam jubeln durfte.
Ich glaube, es ist einfach so, du bist hier in New York, das wirkt alles so, so groß. Wir sind eine deutsche Produktion. Wir sind so ein kleines Team, so ein familiäres Team und du denkst einfach nicht, dass das so weit rausstrahlt in die Welt. Aber hier sind wir und wir haben den Emmy geholt.
Die International Emmy Awards sind quasi die kleine Schwester der Emmy-Hauptverleihung, aber mit Produktionen, die außerhalb der USA entstanden sind. Auch sie haben durch die Produktionen der großen Streaming-Dienste an Bedeutung gewonnen. Nominiert waren bei den International Emmys diesmal 56 Beiträge in 14 Kategorien. Karl Schlögel hat gestern Abend in Düsseldorf den mit 100.000 Euro dotierten Gerda-Henkel-Preis erhalten. Seinen Festvortrag widmete der Historiker Russland und dem Krieg in der Ukraine. Worum es ihm dabei ging, das erklärte er gestern Abend im Deutschlandfunk Kultur.
Die wichtigste Botschaft ist, dass ein voll entfalteter Krieg mitten in Europa begonnen hat und dass wir anfangen müssen, endlich uns darauf einzustellen, auf den Kampf der Ukraine, auf die Verteidigung Europas und darauf, dass wir uns darauf gefasst machen, dass die Zeitenwende nicht einfach ein Bekenntnis ist, sondern eine ziemlich lange, anstrengende Strecke werden wird.
Der Historiker Karl Schlögel, er wurde gestern Abend mit dem Gerda-Henkel-Preis ausgezeichnet. Und Köln mal wieder. Der Kunstbeirat der Stadt ist geschlossen zurückgetreten. Die Mitglieder, die Politik und Verwaltung ehrenamtlich bei Fragen zur Kunst im öffentlichen Raum beraten sollen, die fühlen sich nämlich nach eigenen Aussagen seit Jahren übergangen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Doris Schäfer-Noske am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler sagt danke fürs Zuhören. Ich weise Sie noch auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Themen dort sind die Lage im Kriegsgebiet der Ukraine und Der Industriegipfel im Kanzleramt hinein. Guten Abend.